Ja, ich freue mich, heute hier dienen zu dürfen. Es ist schön, dass wir hier Gottes Wort betrachten dürfen und dass Gott zu uns redet. Und darauf kommt es letztlich drauf an, dass Gott zu uns redet, dass es nicht Menschenwort ist, das wir hier hören, auch wenn es von Menschen gesprochen wird, sondern dass es Gottes Wort ist, das uns anspricht. Gott will dir heute was sagen. Gott will mir heute was sagen. Mitten bei der Predigt vielleicht. Aber das ist das, was er sich wünscht, dass wir auf ihn hören, auf sein Wort hören. Ja, und wir sind jetzt gerade als Gemeinde im Jesaja-Buch, dem Propheten Jesaja. Und wir sind in einer Stelle, wo es viel um Gericht geht. Wir haben schon über Babylon gehört, was Gott da zu dem Volk sagt, zu einem mächtigen Volk, das in Zukunft kommen würde. Wir haben gehört, was Gott zu den Assyrern sagt, der Macht, die gerade zur Zeit Jesajas stark geworden ist. Wir haben gehört, was Gott über Moab gesagt hat. Das war das letzte Mal, die letzten beiden Male. Und heute kommen wir in Jesaja 17 hinein. Und Jesaja 17 fängt an mit den Worten Ausspruch über Damaskus. Ich habe erstmal nachgeschaut. Was wissen wir über Damaskus? Damaskus ist als erstes eine ziemlich alte Stadt. Damaskus gab es schon zur Zeit Abrahams. Und wir wissen das, weil in 1. Mose Kapitel 15, da wird uns Folgendes gesagt, da erscheint Gott Abram. Kapitel 15 heißt es ab Vers 1. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Vers 2. Da sagte Abram, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Das heißt, die Stadt Damaskus gab es schon. Und Eliezer, der war ein Verwandter zu Abram und der wohnte dort. Das ist nicht das erste Mal, dass Damaskus erwähnt wird, aber es ist einer der ersten Male. Eine sehr alte Stadt. Als David das Königreich aufrichtete, da lesen wir, dass er Krieg führte, auch mit den Aramäern. Es ist interessant, Damaskus war das Gebiet der Aramäer. Oder Syrer. Wenn ich mal Syrer oder Aramäer sage, das kann man abwechseln. Es ist das Gleiche. Und in 2. Samuel 8, Vers 5, da heißt es, da kamen die Aramäer von Damaskus, um Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu helfen. David aber schlug unter den Aramäern 22.000 Mann. Und David setzte in Aram Damaskus Vögte ein und die Aramäer wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten. So half der Herr dem David überall, wohin er zog. Damaskus ist in das Reich von David eingegliedert worden. Das Reich Davids, zur Zeit Davids, es wurde immer größer. Er war jemand, wir lesen, dass er jemand war, der Krieg führte. der viel Krieg führte, und er hat das Reich sehr stark vergrößert. Und Damaskus war auch mit in das Reich hineingenommen. Aber später hat sich Israel geteilt in das Nordreich und in das Südreich. Und dann ist das so gewesen, dass 10 Stämme im Nordreich waren und Juda und Benjamin, die waren im Südreich. Und in dieser Zeit, da sind wahrscheinlich diese ganze Verhältnisse, die unter David herrschten, da haben sie sich verändert. Und wir lesen, dass Aram immer wieder auch ein Feind geworden war. Ein Feind gegenüber Israel und gegenüber Juda. In 1. Könige 20, Vers 1, da heißt es, und Ben-Hadad, der König von Aram, versammelte seine ganze Heeresmacht. Könige waren mit ihm, 32 Könige waren mit ihm und mit Pferd und Wagen. Und er zog herauf und belagerte Samaria und kämpfte gegen es. Die Aramäer haben immer wieder Israel angegriffen. Sie haben versucht, die Macht über das Nordreich zu ergreifen. Aber gerade in 1. Könige 20, da wendet sich das ganze Blatt und die Israeliten, die gewinnen gegen die Aramäer. Es ist schon sehr interessant, was da so geschehen ist. Sie haben gegen die Aramäer nicht gewonnen, weil sie so viel besser sind, sondern sie haben gegen die Aramäer gewonnen. Das sagt Gott da durch den Propheten, weil die Aramäer meinten, dass der Gott Israels sie nicht besiegen kann. Weder auf dem Berg noch auf der Ebene. Sie haben ein paar Mal versucht anzugreifen und die haben jedes Mal den Kampf verloren. Und der Prophet musste sagen, es ist ein Zeichen gegen die Aramäer, weil sie den Gott Israels unterschätzten. Deswegen konnten sie nicht gewinnen, weil Gott gesagt hat, ich bin größer als das, was ihr meint, ich bin. Und so hat Aram gewonnen. Aber das Interessante ist, dann in 1. Könige 20, Vers 34, da heißt es, und Ben-Hadad sagte, die Städte, die mein Vater, deinem Vater genommen hat, will ich dir zurückgeben, und du kannst die Straßen in Damaskus, und du kannst dir Straßen in Damaskus anlegen, wie sie mein Vater in Samaria angelegt hat. Und ich, sagte der König von Israel, will dich mit diesem Bund ziehen lassen. Und er schloss einen Bund mit ihm und ließ ihn ziehen. Es ist interessant, Israel, das Nordreich, das geht einen Bund ein mit den Aramäern. Die verbünden sich, die schließen sich zusammen. Man würde sagen, warum machen die das? Warum machen sie einen Bund? Warum macht Israel einen Bund mit Aram, einem gottlosen Volk? Das Problem war auch, dass Israel, das Nordreich, gottlos geworden war. Und deswegen konnten sie ohne Bedenken diesen Bund miteinander schließen. Was wir weiter über Damaskus wissen, das lesen wir in 2. Könige Kapitel 5. Und zwar lesen wir da über einen Mann, der heißt Naaman. Oder Naaman, wie es andere Übersetzungen schreiben. Das ist ein Heeresbevollmächtigter, ein Heeresführer. Und er hat im Krieg gegen Israel Leute ja einfach mit sich mitgenommen und sie auch zu sich ins Haus gebracht. Und zwar, das war ein Mädchen, das zu ihm ins Haus gekommen ist. Und die Sache war einfach, dass dieser Naaman ein sehr großer Mann, sehr angesehen, sehr viel Macht hatte. Aber es heißt dann irgendwo, aber er war aussätzig. So viel Macht, so viel, so eine hohe Position, die er hatte. All das konnte ihn nicht retten davon, dass er aussätzig war. Und das Wort aussätzig war in der damaligen Zeit, wie es auch heute noch in vielen Völkern so ist, eine ziemlich starke Diagnose. Eine Diagnose, die heißt, du stirbst langsam. Langsam faulen dir die Gliedmaßen weg. Du hast zwar viel Macht, du hast viel Ansehen, du bist berühmt, aber das alles verfällt langsam. Und dann sagt dieses kleine Mädchen zur Frau von Naaman, oh, wenn doch mein Herr in Israel sein könnte und beim Propheten sein würde, ihm würde geholfen werden. Und Naaman macht sich auf den Weg und er geht nach Israel. Und ja, dort kommt er dann zuerst zum König. Der König muss ihn abweisen, weil der König sagt, ich kann doch gar nichts machen. Dein König sucht nur einen Grund, wie er mit mir Krieg führen kann. Aber letztlich wird dann ihm gesagt, der Prophet, der ist da. Und haben ihm den Weg zum Propheten gezeigt. Und dann kommt dieser Mann zu Elisa. Und ihm wird gesagt, tauche dich 7-mal im Jordan unter. Und das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und da lesen wir dann in Vers 12, 2. Könige 5, Vers 12, da heißt es, sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Aber die Knechte haben ihn dann doch überredet und er hat sich dann 7-mal im Jordan untergetaucht und er wurde rein, frei von Aussatz. Er hat Heilung erfahren. Aber auch da wird Damaskus erwähnt. Dieser Mann, der Naaman, der kam aus Aram und er wohnte wahrscheinlich in Damaskus. Damaskus wird auch noch ein paar Mal mehr erwähnt, aber ich mache jetzt einen Sprung, und zwar in das Neue Testament. Und das Interessante ist, da lesen wir von Saulus in Kapitel 9, in Apostelgeschichte Kapitel 9. Und Saulus, er zieht nach Damaskus mit Briefen, um dort die Christen zu verhaften. Das heißt, in Damaskus gab es Christen. Ich weiß nicht, wie sie dahin gekommen sind. Es wird uns auch nicht beschrieben, wie die Christen dort ihren Anfang hatten. Aber in Damaskus waren Christen. Und Paulus, Silas, hat kurz vor den Grenzen von Damaskus, kurz vor den Grenzen von Damaskus, hat er das Licht Gottes erblickt. Und wir lesen dann Apostelgeschichte 9, Vers 3, und als er hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Er wurde blind. Wir wissen, dass er dann ja blind geworden ist, ist dann nach Damaskus gekommen und in Damaskus, da hat er jemanden getroffen, einen Christen getroffen, der für ihn gebetet hat und er wieder Licht, wieder sehen konnte. Und das Interessante ist, der Dienst von Paulus, Silas dazu Paulus wurde, der Dienst von Paulus hat dort in Damaskus angefangen. Er hat dort angefangen zu verkündigen. Er hat dort angefangen, das Evangelium weiterzutragen. Dort in Damaskus und dann in der Umgebung von Damaskus. Also Damaskus gab es schon seit langer Zeit. Damaskus gibt es auch heute noch. Es ist auch heute noch eine große Stadt. Es ist die Hauptstadt von Syrien. Und die Kämpfe, die es immer wieder in der Vergangenheit gab, sind immer noch die Kämpfe, die es auch heute noch gibt. Syrien ist immer noch ein Feind von Israel. Und immer noch gibt es da Streitigkeiten und da gibt es Kämpfe an den Grenzregionen. Das war jetzt die Einleitung zu Damaskus. Jetzt müssen wir schnell durch die Verse durchgehen. Und dann steht hier geschrieben in Jesaja Kapitel 17, Vers 1, siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird ein Trümmerhaufen. Verlassen sind die Städte von Aröer. Sie werden den Herden preisgegeben, die lagern dort und niemand schreckt sie auf. Was hier gesagt wird, ist Damaskus in all der Macht, die sie hatte. Das Land mit den großen Heeren wird Macht verlieren, wird nicht mehr die Macht haben, wie es einmal hatte. Und das heißt hier, dass die ganze Fläche wird irgendwie für die Hirten eine Fläche sein, und die Schafe, die brauchen noch nicht mal Angst zu haben. Die Herden dort, die werden einfach weiden. Da wird keiner sein, kein Mensch sein, der sie erschrecken wird. Die Macht wird dieser Stadt genommen werden. Die Macht von Aram wird fallen. Sie wird aufhören. Das ist die Prophetie, die hier gesprochen wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann Vers 3. Und das ist so ein bisschen das Erschreckende. Hier heißt es, und verschwinden wird die feste Stadt aus Ephraim und das Königtum aus Damaskus. Hier wird auf einmal Ephraim zusammen mit Damaskus genannt. Ephraim ist so ein Synonym für das Nordreich Israel, diese 10 Stämme, die sich abgetrennt haben von dem Südreich. Und diese 10 Stämme werden zusammen mit Damaskus genannt. Sozusagen eine Verbindung ist hier aufgebaut. Und ja, das Gericht, das über Damaskus gesprochen wird, ist auch das Gericht, das über Ephraim, über das Nordreich Israel gesprochen wird. Und das Nordreich Israel, das sind Stämme, die Gott vor Jahren aus Ägypten herausgeführt hat. Das sind die Stämme des Volkes Gottes. Und sie werden zerstört werden. Die Frage ist, warum? Warum wird Damaskus zerstört werden? Warum später auch Ephraim? In Amos 1, Vers 3, da heißt es, so spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen von Damaskus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie Gilead mit eisernen Droschschlitten gedroschen haben. Warum wird Damaskus zerstört? Weil sie sich vergangen haben gegen Gilead, was auch zu Israel gehört. Die haben sich gegen die Menschen vergangen. Und Gott sagt, ich vergesse das nicht. Ich vergesse nicht das, was ihr meinem Volk angetan habt. Ich werde es heimzahlen. Und die zweite Sache, warum? Weil sie sich gemeinsam gegen Juda verbunden haben. In Jesaja Kapitel 7, das haben wir schon gelesen, aber es ist interessant, dass in Jesaja Kapitel 7, da steht geschrieben, und es geschah in den Tagen von Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remalia, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es. Die haben einen Bund geschlossen. Aram und Ephraim, die haben einen Bund geschlossen, um gegen Juda zu kämpfen. Sie haben sich verbündet und gesagt, lass uns eins werden. Lass uns zusammen gegen Juda kämpfen. Alleine sagt der König von Israel, ich schaffe das nicht alleine, aber zu zweit schaffen wir es vielleicht. Die haben sich verbunden, um gegen den Bruderstamm zu kämpfen, um Jerusalem zu belagern. Und das ist so schlimm, dass Menschen, die eigentlich zusammengehören, sich mit anderen zusammentun, um Kampf gegen die Brüder zu führen. Und wie oft ist das in der Geschichte geschehen? Und hier war es Ephraim und Aram, die sich zusammengetan haben. Und das ist auch eines der Gründe, warum dann dieses Gericht über beide Völker ausgesprochen werden, über die 10 Stämme von Israel und über Damaskus. Wann war das geschehen? Dieser Kampf war 734 vor Christus, eine Zahl, die ihr vielleicht euch nicht merken werdet. Aber das ist die Zeit, wo dann der König von Assyrien gekommen ist und diese Völker geschlagen hat. In 2. Könige 15, Vers 29, da heißt es, in den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assur, und nahm Ijon ein und Abel-Bet-Macha und Janoch und Kedesh und Hazor und Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali, und führte die Bewohner gefangen fort nach Assur. Wie ist das geschehen? Wieder zurück zu Jesaja Kapitel 7. Da sagt Gott zu dem König von Juda, er sagt, mach dir keine Gedanken. Gott wird das schon richten. Er wird einen Weg finden. Aber der König Ahas, der hat andere Gedanken. Und er sagt sich, ich will einen Bund mit Assyrien eingehen. Es ist interessant, dass wiederum ein König, der nicht nach Gottes Geboten wandelt, einen Bund mit Assyrien eingeht, damit das Volk Israel, das Nordreich Israel vernichtet werden. Und er ist gekommen und er hat tatsächlich Städte geschlagen. Und wir können da noch viel mehr lesen. Ich will aber jetzt nicht darauf so stark stehen bleiben. Ich möchte nur darauf stehen bleiben zu sagen, das nördliche Reich Israel, es ging einen Bund mit Aram ein. Sie wurden eins in der Sünde Arams. Sie wurden eins in dem Hass Arams gegen Juda. Die wurden eins mit Machthunger Juda einzunehmen. Die haben diese Bünde geschmiedet. Juda hat auch einen Bund mit Assyrien geschmiedet. Bünde, die ihnen beiden zum Verhängnis geworden sind. Und diese Bünde, das waren nicht nur Bünde, wo man sagt, ja, okay, ich vereinige mich mit dir, sondern diese Bünde waren auch zusammen, sich zusammentun im Glauben. In 2. Könige Kapitel 17, Vers 15 wird erklärt, warum. Das heißt, das ganze Kapitel 17 in 2. Könige ist damit gefüllt, dass erklärt wird, warum Israel ja in Gefangenschaft gegangen ist. Und eine der Sachen, die da gesagt werden in Vers 15, und sie verwarfen seine Ordnungen, das heißt Gottes Ordnungen, und seinen Bund, den er mit ihnen, mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Warnungen, mit denen er sie gewarnt hatte, und liefen der Nichtigkeit hinterher und wurden selber nichtig und liefen den Nationen nach, die rings um sie her waren, von denen der Herr ihnen geboten hatte, nicht wie sie zu tun. Die Verbindung, die sie angegangen sind, waren auch eine Verbindung im Glauben. Sie liefen den Nationen nach. Sie haben das getan, was die Nationen auch getan haben. Ich vereinige mich mit den anderen und ich nehme nicht so, wie es Ruth sagte, dein Gott soll mein Gott sein. Es war genau umgekehrt. Israel sagte, euer Gott soll mein Gott sein. Sie haben sich im Glauben verbunden. Sie sind den Nationen nachgelaufen. Und das ist das Schreckliche. Das Volk Gottes läuft den Nationen nach. Sie tun das, was die Nationen tun. Sie sind nicht mehr das Volk, das auf Gott hört, sondern ein Volk, das Kompromisse eingeht, das sich zusammentut mit anderen. Und dieses Zusammentun von Ephraim mit Aram beinhaltete auch, dass sie das gleiche Schicksal erleiden würden. Und wir lesen deswegen in Vers 3, und verschwinden wird die feste Stadt aus Ephraim und das Königtum aus Damaskus. Und dem Rest von Aram ergeht es wie der Herrlichkeit der Söhne Israel, spricht der Herr der Herrscharen. Sie werden so weit vernichtet werden, dass nur noch ein kleiner Überrest übrig bleibt. Ich gehe weiter zu Vers 4. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird die Herrlichkeit Jakobs armselig sein und das Fett seines Fleisches mager werden. Ich fragte mich, um wen geht das hier eigentlich? Hier wird vorher im Vers 3 die Herrlichkeit der Söhne Israel genannt und hier wird die Herrlichkeit Jakobs genannt, die armselig wird. Wer sind diese Herrlichkeiten dieser Völker? Ja, die Herrlichkeit war, dass Gott mit ihnen war. Dass sie eine Stadt waren, die geblüht hat. Die Menschen haben dort gut und sicher gewohnt. Und diese Herrlichkeit, die verschwindet. Bei Ephraim, dem Nordreich. Aber die verschwindet auch im Südreich. Das große Reich, das David mit Gottes Hilfe so erringen konnte, er schwand mehr und mehr. Es wurde kleiner und kleiner. Es war nicht mehr die Stadt Jerusalem, auf die man geblickt hat. Juda war nur noch ein kleines Reich. Die hatten nicht mehr sehr viel zu sagen. Und wir lesen ja auch hier, und das Fett seines Fleisches mager werden. Das heißt, sie waren wohlhabend. Damals haben wohlhabende Leute einen größeren Bauchumfang gehabt wie die nicht so wohlhabenden, weil sie sich gut versorgen konnten. Und hier heißt es, das Fett des Fleisches wird mager werden. Es wird abnehmen. Es wird nicht mehr so sein, dass Juda das Land ist, auf das die Menschen blicken. Ihr Einfluss wird weniger werden. Es heißt auch, dass dieser herrliche Tempel, den Salomo errichtet hat, der von Ferne glänzte. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Jerusalem war, wenn man dann auf dem Ölberg steht und so auf die Stadt jetzt schaut, auf das jetzige Jerusalem am frühen Morgen, dann sieht man so den Glanz Jerusalems. Man schaut und sagt, oh, das strahlt. Und damals, als der Tempel von Salomo gebaut wurde, Mann, das hat gestrahlt. Das Gold, das er verwendet hat, es muss im Sonnenlicht so stark gestrahlt haben. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Das ganze Gold hat der König von Juda abreißen lassen und es dann den Assyrern ins Maul gesteckt, damit sie sich im Bund verbünden gegen das Nordreich und gegen Aram. Da war nichts mehr, was so strahlte. Die ganzen Schätze, die da waren, die waren weg. Die waren verbraucht. Die waren nicht mehr vorrätig. Das Reich Israel, das Nordreich war ja abgefallen. Da war nur noch das kleine Juda übrig geblieben. Die Herrlichkeit Jakobs ist armselig geworden. Das, was einmal war, als Gott ihr König war, als die Herrschaft Gottes noch groß geschrieben war, das ist klein geworden. Der Reichtum und der Wohlstand, der ist geschwunden und das Volk war ausgezehrt. Weiter heißt es dann in Vers 5, es wird sein, wie wenn einer bei der Ernte Getreidehalme zusammenfasst und sie und sein Arm Ähren abmäht. Es wird sein, wie wenn einer Ähren sammelt in der Talebene Raphaim. Doch wird eine Nachlese an ihm übrig bleiben. Es ist so, als ob die Felder abgesammelt worden sind. Die ganze Ernte ist eingesammelt worden. Aber es bleibt immer ein bisschen an den Wegesrändern. Das war das, was dann auch die arme Bevölkerung sich nehmen durfte. Da bleibt ein kleiner Überrest. Und so wird das sein mit Israel und mit Juda. Es wird nur noch ein kleiner Überrest übrig bleiben. Von dem vielen wird nicht mehr viel bleiben. Es heißt dann weiter in Vers 6, doch wird eine Nachlese an ihm übrig bleiben, wie beim Abschlagen der Oliven. 2, 3 reife Oliven oben im Geäst, 4, 5 an den Zweigen des Fruchtbaums, spricht der Herr, der Gott Israels. Von dem ganzen großen Reich bleibt nur noch ein ganz bisschen übrig. Man kann die sogar zählen, diese Oliven, die noch übrig auf dem Baum bleiben, auf den Ästen. Es ist nicht mehr viel. Es ist nur noch ein kleiner Überrest. Warum das alles? Ja, weil die Menschen ihren Weg gegangen sind. Weil die Menschen nicht mehr hören wollten. Und auch selbst in Israel war es so, dass da die Könige gegangen sind. Dieser König von Juda, der hat, wie gesagt, diesen Tiglath-Pileser bestochen und ist ihm entgegengegangen und hat dann in Damaskus einen Altar gesehen. Und er sagt, oh, das ist ein schöner Altar. Ich will diesen Altar auch bei mir in Jerusalem jetzt haben. Und er ließ den Altar so aufbauen, wie er ihn in Damaskus gesehen hat. Den Altar so aufbauen, wie es die Götzendiener hatten. Den Altar Gottes, der nach Gottes Gebot aufgebaut worden ist, wo die Opfer gebracht werden sollten, der wurde dann zur Seite geschoben. Und der Altar wurde aufgebaut, so nach dem Vorbild, wie es in Damaskus war. Das war alles Götzentum. Man hat sich nicht mehr auf den Herrn verlassen. Und man wollte auch nicht mehr befolgen, das, was der Prophet dem sagte. Nein, man hat sich seinen Weg gesucht. Und ja, es hatte Folgen. Es ist nur noch ein kleiner Überrest geblieben. Jetzt kommen wir zu Vers 7. Und da heißt es, an jedem Tag wird der Mensch auf den hinschauen, der ihn gemacht hat. Und seine Augen werden auf den Heiligen Israels sehen. Und er wird nicht schauen auf die Altäre, das Werk seiner Hände und was seine Finger gemacht haben, wird er nicht ansehen. Weder die Ascherim noch die Räucheraltäre. Und das ist interessant, hier wird gesagt, an jenem Tag, an einem Tag der Zukunft, dann, in Zukunft, wird der Tag kommen, an dem die Menschen nicht mehr auf ihr Werk sehen werden, wo sie nicht mehr auf ihre Altäre, die sie gebaut haben, sehen werden, sondern auf den, der, auf den Schöpfer, der ihn gemacht hat. Sie werden auf den Schöpfer blicken. Und das finde ich so schön, inmitten dieser, dieser Gerichte zu sehen. Gott spricht von einem Tag, an dem eine Wende hineinkommen wird. Wo der Mensch nicht mehr auf sein Werk sehen wird. Wo der Mensch auf seinen Schöpfer sehen wird. Das wird kommen. Davon spricht er hier so deutlich. Die Menschen werden nicht mehr auf das schauen, was sie errungen haben. Nicht mehr darauf achten, was sie alles können. Sondern sie werden auf ihren Schöpfer schauen. Sie werden zum Kreuz schauen. Sie werden auf den schauen, den sie zerstochen haben. Zumindest die aus dem Volk Israel. Die werden den sehen, den sie zerstochen haben. Das Interessante ist, was hier geschrieben wird, an jedem Tag wird der Mensch auf den hinschauen. Ist nicht geschrieben, an dem Tag wird Israel auf den hinschauen, sondern der Mensch. Es wird ein Tag kommen, wo die Menschen den Herrn sehen werden. Dieser Tag liegt noch in der Zukunft. Aber dieser Tag wird kommen. Der Prophet Jesaja, der verheißt es. Dieser Tag wird kommen, wo Menschen den Herrn sehen werden. Oh, ich sehe, ich würde das hier nicht schaffen, durchzukommen. Ab Vers 9 nochmal ganz schnell. An jedem Tag werden seine Festungsstädte sein wie die verlassenen Orte des Waldes und des Berggipfels, die man von den Söhnen Israels verließ, und es wird eine Öde sein. Also Israel wird verödet sein, da wird alles zerstört sein. Und dann heißt es, ja, du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Felsen deiner Zuflucht. Du hast Gott vergessen. Deswegen wird das sein. Und weiter heißt es, deshalb pflanze nur Pflanzungen des Lieblichen und besehe sie nur mit ausländischen Weinranken. Am Tag, da du pflanzt, ziehst du sie groß, und am Morgen, da du gesät, bringst du sie zum Blühen. Hin ist die Ernte am Tag des Sichtums und des unheilbaren Schmerzes. Hier wird uns ein Bild gemalt und hier wird gesagt, ihr habt euch Weinreben aus dem Ausland geholt. Ihr hättet sie auch aus dem eigenen Land holen können. Aber ihr habt es aus dem Ausland geholt. Diese ganzen Reben, eure Pflanzungen, das sind Sachen aus dem Ausland. Ihr habt euch mit dem Ausland verbündet. Ihr habt euch mit den Nationen verbündet. Ihr habt von dort versucht, euren Besitz zu erweitern. Ihr habt versucht, Erfolg zu haben, so wie es die anderen Völker haben. Und ihr habt sogar auch Erfolg. Ihr seht und schon blüht es. Ihr pflanzt und schon ist es beim Wachsen, ist es alles sehr schnell gegangen. Ja, ihr seht Erfolg. Aber es ist Erfolg in Verbindung mit den ausländischen Pflanzungen. Es ist Erfolg mit dem, was man von außen herangenommen hat. Erfolg mit dem, was man aus der Welt gezogen hat. Wenn wir das auf unsere Zeit beziehen sollten. Man kann Erfolg haben, indem man von überall sich die Sachen holt. Man kann Gottesdienste gestalten, so wie sie in der Welt gut ankommen würden. Wo es keine lange Predigten gibt. Wo es Entertainment gibt. So kann man Gemeinden bauen. So bauen auch einige Gemeinde. Aber Gott sagt, am Tag des Sichtums wird es vorbei sein. Dann, wenn das Gericht Gottes kommt, wird das mit dem Allen vorbei sein. Es hat keinen Wert. Du kannst Erfolg haben mit Sachen, die du aus der Welt holst. Gemeinden können Erfolg haben mit Sachen, die sie aus der Welt holen. Nur diese Sachen bestehen nicht. Das ist das Schlimme. Und hier bleibe ich jetzt auch stehen und möchte es nochmal ganz klar machen. Die Verbindungen, die Menschen eingehen, die haben Folgen. Und gerade die Verbindungen, die Menschen mit der Welt eingehen, mit anderen Göttern eingehen. Und Götter können viele Dinge sein. Ich will jetzt nicht das definieren, aber das hat Folgen. Das mag vielleicht zunächst einmal erfolgversprechend sein. Vielleicht wächst es auch ganz schnell. Aber am Schluss wird es versagen. Lasst uns bauen auf dem Wort Gottes. Lasst uns auf dem Fundament bauen, das uns gegeben worden ist. Es bringt nichts, wenn wir anders wie versuchen, Gemeinde zu bauen. Es hat nichts gebracht, dass Juda, dass zunächst Israel und später auch Juda Verbindungen eingegangen sind, die nicht von Gott gewollt waren. Letztlich ist alles kaputt gegangen. Aber das, was auf Gott gebaut wird, dieser Überrest, dieser kleine Rest, der übrig bleibt, der ist es, der den Herrn sehen wird und triumphieren wird. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir auf dich jetzt schon sehen dürfen als deine Kinder. Danke, dass wir von dir das ziehen dürfen, was wir für unser Leben brauchen. Wir haben Saft von dir. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir ziehen Saft von dir. Wir möchten Saft von dir ziehen. Wir möchten nicht fremde Pflanzungen bei uns in unserem Garten haben. Wir möchten nicht in Kompromissen irgendwie Gemeinde bauen. Wir möchten dir treu sein. Bitte hilf uns dabei. Und wenn es auch vielleicht Schwierigkeiten bedeutet, vielleicht nicht so Erfolgsversprechen sind wie andere Ideen es sein mögen. Aber Jesus, du baust deine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Danke dafür. Amen.